Ja, ich danke echt auch, dass wir die Gelegenheit haben, als Familie hier zu sein. Chris und Elisa sind aus den Flitterwochen gut zurückgekehrt, haben jetzt auch schon ihre eigene Wohnung bezogen. Und wir sind echt dankbar, dass wir hier auch Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Mikey Kulina, er ist ein älterer Kulina-Indianer und er erklärte mir den Wechsel zwischen Tag und Nacht wie folgt. Aroki, so heiße ich auf Kulina. Es herrscht ein ständiger Kampf zwischen dem Licht und der Finsternis. Jeden Abend gewinnen die Geister den Kampf gegen das Licht. Wenn es dunkel wird, leuchten mir ihre Augen entgegen. Sie sind mir bedrohlich nah. Ich habe Angst, dass sie meine Seele rauben. Wehe, wenn ich nachts ohne meine Diesellaterne schlafen muss. Also ich war perplex. Wie kann man die Schönheit eines Nachthimmels so in Furcht vor den Augen der bösen Geister leben? Und ich merkte, dass die Kulina echt eine Weltsicht haben, die einen persönlich sogar Angst machen kann. Wir haben einen anderen Erklärungsrahmen unserer Geografie und Dinge, die wir so sehen. Aber es ist real, es besteht ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan. Und in einer Zeit, in der überall das Licht auszugehen scheint, brauchen wir Hilfe. Und wo Gott gegenwärtig ist, zeigt sich seine Herrlichkeit. Sie leuchtet gewissermaßen durch die transzendente, unsichtbare Welt in unsere Welt. Gott ist Licht, keinerlei Finsternis ist in ihm. Das sehen wir auch schon im Bibelvers, der hier abgebildet ist. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Was mir auffiel war, dass in der Geschichte der Menschheit Gottes Herrlichkeit immer wieder erscheint, aber dann plötzlich auch wieder verschwindet. Und das mehrmals auf markante Weise. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen ein bisschen darüber nachzudenken, über das Thema, wie können wir überleben im Licht Gottes. Und ich möchte drei Abschnitte aus der Menschheitsgeschichte uns da vor Augen führen. Der erste Teil der Menschheitsgeschichte sehen wir bei der Herrlichkeit Gottes beim Volk Israels, speziell bei Mose und der Stiftshütte. Wir kennen ja die Geschichte Israels recht gut und beim Auszug des Volks Israels aus der Sklaverei in Ägypten zogen sie sozusagen durch die Wüste ins verheißene Land und Gott zeigte seine übernatürliche Macht in einer Weise, wie wir sie nie vorher irgendwo gehört hatten, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Er gab ihnen sogar die Gebote in zwei Steintafeln, aber weil Mose 40 Tage auf dem Berg war, fingen sie an, Götzendienst zu treiben. Und das führte dazu, dass Gott das ganze Volk vernichten wollte, zerstören wollte. Mose zerbrach diese von Gott geschenkten Gesetzestafeln. Und als dann das Gericht in kleiner Form sozusagen über dem Volk geschah, bekam Mose wieder den Auftrag, auf den Berg zu gehen. Und Gott wollte nicht mehr sozusagen bei dem Volk leben. Aber Mose drückte es so aus. In 2. Mose 33 sagte er, wenn deine Herrlichkeit nicht mit uns geht, will ich auch nicht mitgehen. Dann hat es keinen Sinn, irgendwas zu machen. Und so hatte Gott Gnade und Mose konnte zwei neue Gesetzestafeln machen. Gott beschrieb sie und wir lesen hier, es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, als er mit Gott geredet hatte. Mose verbrachte viel Zeit mit Gott. Und das hatte sogar eine sichtbare Auswirkung auf der Oberfläche seiner Haut. Sie fing an zu strahlen. Die Herrlichkeit Gottes ließ sich tatsächlich wieder auf die Stiftshütte nieder. Und sie zogen weiter und konnten in das Land, das verheißene Land, sogar einziehen. Persönlich möchte ich daraus einen Schluss ziehen. Wenn ich mir Zeit mit Gott nehme, hat das Auswirkungen. Nicht nur für mich persönlich, sondern diese Zeit des Gebets und der Ausstrahlung wird für andere auch sichtbar. Andere werden ermutigt, wenn sie Menschen begegnen, die sich Zeit für Gott genommen haben. Und das wirkt sich positiv auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Also, nehmen wir das mit von Mose. Und jetzt stellen wir uns vor, die Israeliten lebten dann 400 Jahre in Israel und dann wurde endlich erst die Stiftshütte in einen Tempel umgewandelt. Die Einweihung des ersten Tempels im Salomonischen Tempel. Und diese Einweihung war auch ein Mega-Event. Das Interessante war, es war ein lokaler Ort in der damaligen Zeit, die eine besondere Verheißung hatte. Wer zum Tempel betete oder dort auch hinging, opferte, dessen Gebet wurde erhört. Gott erfüllte sein Versprechen, Gemeinschaft mit dem Volk durch den Opferdienst im Tempel zu haben. Und diese Zeit, die dauerte, auch eine gute Zeit, fast auch so 300-400 Jahre. Neben den Priestern gab es dann auch die Propheten. Und die Propheten, sie hatten öfters Visionen von der Herrlichkeit Gottes. Zum Beispiel bei Jesaja, als er als Prophet berufen wurde. Da lesen wir in Jesaja 6, und einer, ein Cherubim, ein Engel, rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Jesaja war so erstaunt, auch erschrocken über diesen Anblick der Herrlichkeit Gottes, dass er sagte: Ich bin unwürdig, ich kann dir nicht begegnen, Gott. Aber Gott reinigte seine Lippen und er wurde ein gesegneter Prophet. Einige Jahre danach Hesekiel, auch er erhielt Visionen. Und in einem Vers in Hesekiel 1 lesen wir, als Hesekiel die Herrlichkeit sah, Herrlichkeit Gottes, beschreibt es so, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbilds der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Hesekiel war ergriffen von der Herrlichkeit Gottes, die ihm begegnete. Und er wurde auch sozusagen im Geist entrückt. Er wurde sogar von dem Exil in Babylon nach Israel entrückt und sah leider etwas Trauriges. Und wir sehen hier, Hesekiel berichtet, dass die Herrlichkeit Gottes schrittweise den Tempel Jerusalem und das Volk Israel verließ. In drei Etappen. In drei Etappen lesen wir hier in Hesekiel 9, und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses, also des Tempels, und stellte sich über die Cherubin. Und dann in Kapitel 10, von der Schwelle des Heiligtums bis zum östlichen Tor des Tempels, aus dem Tempelbezirk, ging die Herrlichkeit. Und hier heißt es, und die Cherubim erhoben ihre Flügel und hoben sich vor meinen Augen von der Erde empor, als sie hinauszogen, und die Räder erhoben sich gleichzeitig mit ihnen, und sie stellte sich an den Eingang des östlichen Tores des Hauses des Herrn, und die Herrlichkeit des Gottes Israels war oben über ihnen. Und dann im nächsten Kapitel, Hesekiel 11, vom östlichen Tor des Tempels zum Ölberg. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist. Traurig. Wenn man von Mose, der Stiftshütte, über die Einweihung des ersten Tempels bis hin zu Hesekiel die Jahrhunderte sieht, plötzlich zieht sich die Herrlichkeit Gottes aus Israel zurück, vom Volk weg. Und die Frage stellt sich, warum so eine radikale Maßnahme? Und wir lesen in Hesekiel speziell, dass das Volk Israel moralisch und religiös in einem Abfall sich befand, dass sogar im Tempel Götzenbilder und Götzenaltäre aufgestellt wurden, um Gott nicht die Ehre, sondern Götzen die Ehre zu geben. Die Unreinheit, die geistliche, spirituelle Unreinheit des Volkes vertrieb Gott aus seinen eigenen vier Wänden des Tempels. Und das Schlimme war, Gott zog sich zurück und es folgen 400 Jahre des Schweigens Gottes. Und das muss man sich vorstellen. Auch als Nehemia die Mauer und Esra den Tempel baute, dort zog die Herrlichkeit des Herrn nicht mehr ein, in den zweiten Tempel. Sie blieb, Gott schwieg, 400 Jahre. Mich fordert es heraus. Persönlich glaube ich an den Herrn. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber wenn ich meine Gedankenwelt oder mit dem, was ich mich befasse, nicht kontrolliere, kann es sein, dass sich Gottes Gegenwart nicht mehr in meinem Leben so ausbreiten kann oder sich sogar zurückziehen muss, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist, mit Dingen sich zu beschäftigen, die nichts mit der Heiligkeit Gottes zu tun haben. Das ist eine klare Ansage, zu prüfen, wie steht es um mein Herz, meine Gedankenwelt, was beschäftigt mich? Fördere ich den Heiligen Geist oder betrübe ich ihn? Kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt. 400 Jahre war die Herrlichkeit Gottes verschwunden. Und jetzt sehen wir im Kommen des Sohnes Gottes, wie die Herrlichkeit Gottes sichtbar in der Person Jesus auf die Erde kam. Wir lesen in Johannes 1, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir denken an Weihnachten, die Erscheinung der Engel, die in der Herrlichkeit den Hirten verkündigten, Gnade ist erschienen, die Herrlichkeit ist jetzt da, präsent in Jesus. Als Jesus dann 8 Tage später im Tempel dargebracht wurde, zog die Herrlichkeit in Form eines Babys in den Tempel hinein. Und der betagte Beter Simon mit über 80, ich glaube 86 Jahren, sagt in Lukas 2, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Simon, der war täglich im Tempel und betete. Und jetzt, als der Säugling Jesus in seinen Händen lag, erkannte er, hier ist die Herrlichkeit Gottes präsent. Und das wiederholte sich, als Jesus 12 Jahre alt war. Maria und Josef ihn verloren, trafen sie ihn im Tempel, wo er dann seine Eltern fragte, Stiefeltern sozusagen, ich muss im Haus meines Vaters sein. Und in verschiedenen Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern der damaligen Zeit betonte er die Autorität, die Herrlichkeit Gottes. In Johannes 8, Vers 12 lesen wir das auch, was wir auch von Toni heute Morgen schon hörten. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was für ein Geschenk! Die Herrlichkeit in uns zieht sich durch Jesus auch in unser Leben ein und wir dürfen damit rechnen. Und wenn wir jetzt sehen zum Beispiel, wie radikal Jesus sich gegen die Verkäufer und Händler im Tempel wendet, dann macht es uns das ein bisschen deutlich. Zum Beispiel hier in Markus 11. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Auch da wieder dieser Reinigungsaspekt. Jesus räumt den Tempel auf. Der Tempel ist zur Anbetung da und nicht zum Handel treiben. Und das wiederum ist eine Anfrage zu uns. Unser Körper, unser Leib, unsere Gedankenwelt, sie sind zur Anbetung, zur Verherrlichung Gottes da, nicht zu irgendetwas anderem. Interessant ist, dass selbst die Jünger, die Jesus folgten, ihnen wird in Johannes 17 von Jesus gesagt: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Was ist das für ein Vorrecht? Wir werden im Glanz der Herrlichkeit Gottes einmal zu seinen, am Thron, zu den Füßen der Herrlichkeit stehen, und die Herrlichkeit ist uns garantiert durch das Wort Gottes. Doch wir wissen, durch die Kreuzigung verlässt Jesus sprichwörtlich schrittweise Jerusalem bis zum Tod auf Golgatha. Und nach seiner Auferstehung, 40 Tage später, fährt Jesus in den Himmel auf. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 heißt es: Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Stellen wir uns das vor: Jesus wurde außerhalb Jerusalems gekreuzigt, er wurde dann in den Himmel aufgenommen, und 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, zerstören die Römer ganz Jerusalem, einschließlich des Tempels. Es überfüllt sich, was Jesus über den Tempel gesagt hat: nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. An dem Tag oder an dieser Zeit, als die Römer Jerusalem zerstörten, wurden über 100.000 Juden umgebracht. Und sie wurden in alle Welt zerstreut. Sprichwörtlich, die Herrlichkeit Gottes verließ Jerusalem, den Tempelbezirk. Und nicht nur 400 Jahre Schweigen oder unsichtbar die Herrlichkeit, sondern 2000 Jahre sind vergangen, und wir können nicht sagen, die Herrlichkeit Gottes ist in Jerusalem, greifbar im Tempel, weil er nicht da ist. Es ist nur die Westmauer da. Aber interessant ist, dass für den dritten Tempel schon alle Teile fertig sind. Der Altar in Gold, der siebenarmige Leuchter, der Räucheraltar, alles steht in Israel schon bereit. Das Einzige, was fehlt, ist der Bauplatz. Die Frage ist nur: Ich habe mit den Brüdern des Männerhauskreises gewettet, dass bis Oktober der dritte Tempel angefangen wird zu bauen, gebaut zu werden. Und ich glaube, ich werde diese Wette verlieren. Aber immerhin weckt das unser Sinn, zu sagen: Hallo, hier ist was im Gange. Da wartet sozusagen eine Nation, den dritten Tempel zu bauen. Nur wann ist dieser Zeitpunkt da? Aber gut ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Herrlichkeit Gottes nicht verschwand, sondern eigentlich, muss man sagen, die Herrlichkeit Gottes hatte sich nur zwischen Himmelfahrt und Pfingsten zurückgezogen. Und da sind wir beim letzten Abschnitt. Das Kommen der Herrlichkeit geschah an Pfingsten. Und diesmal, ähnlich wie bei Jesus, haben die Jünger den Heiligen Geist in sich wohnend, und die Herrlichkeit leuchtet aus dem Leben der Jünger für die Welt. Wow! Das heißt, überall da, wo Jünger Jesus sind, ist die Herrlichkeit Gottes greifbar nah. Und wir können das auch, wenn wir zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, zu reden oder zu bezeugen, es darstellen. Gottes Geist wohnt in uns durch den Glauben. Wir sind erlöst, wir sind Teil der Gemeinde, berufen, Anteil der Herrlichkeit Gottes zu haben. Schon jetzt im Glauben und dann natürlich viel mehr im Schauen. Und das sehen wir an den Aposteln oder an den ersten Christen. Zum Beispiel als Stephanus von dem Mob der wütenden religiösen Schicht umgebracht wurde, kurz nach Pfingsten. Da lesen wir in Apostelgeschichte 7, da Stephanus aber voll Heiligen Geistes war, fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Als die Steine auf ihn niederprasselten, durch seine Mörder reflektierte das Gesicht von Stephanus die Herrlichkeit Gottes. Sie sahen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Und auch wenn er sein Blut vergoss und starb, Stephanus war der Erste, in Anführungsstrichen, der in diese Herrlichkeit Gottes als Erlöster Teil der Gemeinde kam. Und später Paulus, der selbst an der Hinrichtung Stephanus sein Okay gab, wurde als bei der Bekehrung von der Herrlichkeit Gottes tatsächlich umgeworfen, geblendet. Hier heißt es in Apostelgeschichte 22, Vers 11, er selbst spricht, Paulus, da ich aber vor der Herrlichkeit jedes Lichts nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Gott heilte seinen Verfolger und gebrauchte ihn als Missionar in der ganzen damaligen bekannten Welt. Und es fehlt uns leider die Zeit zu reflektieren. Paulus sagt sogar, er sei in den dritten Himmel entrückt worden. Paulus erlebte es in seiner Beziehung zu Jesus, dass er sozusagen andere Dimensionen, geistliche Dimensionen hatte. Ein echter Ansporn. Wenn Paulus das konnte, dann dürfen wir das auch erwarten und im Glauben erbeten. Gut, wir kommen jetzt weiter. Ist das jetzt das Ende? Es ist eine Chance. Die Gläubigen, jeder Einzelne hier, wir sind die Steine, die lebendigen Steine des Baus der Gemeinde. Und wenn wir durch den Glauben eine Beziehung zu Jesus haben, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Im Wort Gottes, das Wort Gottes beschreibt es so, dass die Herrlichkeit des neuen Bundes viel größer ist als die des alten Bundes. Und in 2. Korinther 4, ich lade ein, heute Nachmittag vielleicht sich mal Zeit zu nehmen, 2. Korinther 3 und 4 zu lesen, weil diese ganzen Kapitel, die beschreiben die Herrlichkeit Gottes. Da heißt es, denn Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unserem Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ein absoluter Hingucker. Wir haben durch Jesus die Herrlichkeit Gottes in uns. Das ist die Berufung, Gottes Licht zu reflektieren, sodass die Dunkelheit hell wird, dass Menschen zu Gott finden. Einer drückt es auch so aus, Gott will, dass wir in die innere Ruhe kommen, um dort in seinem Licht schauen, um dann ganz neu in seinen Dienst zu treten. Ausgerüstet auch mit der Gabe, Ratsuchende in seinem Licht wahrzunehmen. Lassen wir Gottes Licht auch unsere innere Dunkelheit vertreiben. Beten wir, dass Gott uns gebraucht, Licht auch im Leben unserer Ratsuchenden und Mitmenschen zu bringen. Doch es ist nötig dazu, in sein Licht zu treten. Aber Gottes Wort sagt, dass diese Zeit auch mal ein Ende hat. Diese Gelegenheit durch ein Übergabegebet sozusagen, Herr, hier bin ich, ich bin ein Sünder, bitte errette mich, schenk mir neues Leben. Diese Gnade hat ein Ende. Und zwar bei der Entrückung der Gemeinde verlässt der Heilige Geist und damit die Herrlichkeit Gottes diese Erde, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Wie viele Kuliner werden dabei sein? Wie viele Stämme gibt es noch, die nicht das Wort Gottes hören? Wir wissen es nicht. Aber es ist eine reale Größe in der Prophetie, dass der Heilige Geist den Antichristen zurückhält. Und wenn die Vollzahl erreicht ist, in einem Nu, Zwinkern des Augenblicks, werden wir in den Wolken Jesus entgegenfliegen. Plötzlich, unvorhergesehen, überraschend sind wir weg. Überkleidet. Das ist wesentlich besser als sterben, sage ich euch. Also, das ist mein Wunsch, diese Überkleidung in einem Augenblick und dann sind wir in der Herrlichkeit, als jetzt diese Sterbegeschichte da mit Palliativ und so. Also, es ist schon echt eine Hoffnung und Gott kann uns diese schenken. Wir können darum bitten auch. in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Das ist ein Vers. Hier heißt es, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, also die, die noch am Leben sind, von den Gläubigen, die schon gestorben sind, also meine Schwester und meine Mutter und mein Vater, die werden auch in dem Augenblick mit mir entgegenfliegen oder mit uns, zugleich mit ihnen entrückt werden, in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das ist einfach eine Ermutigung. Wir brauchen uns jetzt nicht hier im Friedhof zu sagen, jetzt ist alles aus. Nein, in diesem Augenblick, wenn die Entrückung stattfindet, werden die, die an Jesus glauben, mit uns zusammen Jesus entgegenfliegen. Und das aktuell größte Gebetsanliegen des Heiligen Geistes und der Gemeinde sind in Offenbarung 22, Vers 17a, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Wir sind Kinder des Lichts und leben hellwach in der Erwartung, dass Jesus uns zu sich holt. Aber diese Freude soll uns nicht hindern, zu prüfen. Wir haben jetzt an mehreren Abschnitten der Geschichte Israels gesehen, was für Prozesse stattfanden, die die Herrlichkeit Gottes sich zurückziehen ließ. Wo gibt es in meinem Leben Bereiche, wo die Herrlichkeit Gottes vielleicht am Verblassen ist? Wo gebe ich Satan Raum, zum Beispiel durch Unversöhnlichkeit, dass der Heilige Geist sich zurückziehen muss? Wir sahen diese Gedanken heute und ich möchte zusammenfassen. Dies Kommen und Gehen der Herrlichkeit Gottes in der Geschichte hat einige Ähnlichkeiten. Zum Beispiel ein Abfall, eine gottlose Gesellschaft, moralisch, politisch und geistlich. Das sind markante weltgeschichtliche sozusagen Zusammenfassungen, die wir hier sehen können. Gottes Gericht ist angekündigt über die Verdorbenheit der Menschheit. Aber es gibt den Überrest, die kleine treue Schar. Wir sehen auch, dass diese Zeit begrenzt ist, zeitlich begrenzt. Und es ist möglich, zu Gott umzukehren. Wir müssen nicht diesem Strom des Abfalls folgen. Wir können Leute aufrütteln und sagen, hallo, in der Bibel steht es anders. Wir wissen, Gottes Wort wird nicht vergehen, die Welt wird vergehen, aber das Wort Gottes steht, es steht geschrieben. Wir können Menschen einladen, uns auch gegenseitig korrigieren. Warum? Weil es einen Stopp gibt. Wenn die Entrückung da ist, ist vorbei. Dann wird wirklich was losgehen. Dann dreht sich dann innerhalb von 7 Jahren aus der Erkenntnis der Prophetie, wird dann hier tatsächlich eine andere Geschichte gespielt werden. Aber in dieser Zwischenzeit sind wir hier und wir haben den Auftrag zu leben, nicht nur zu überleben. Dass wir beten, dass wir wach sind und dass wir da, wo Gott uns hingestellt hat, uns bewusst sind, wir brauchen jetzt nicht sozusagen alle hier in die Poststraße ins Postamt einladen zum Gottesdienst. Nein, dort, wo Gott uns hinstellt in der Woche, sind wir Teil der Gemeinde. Die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar durch unser Leben, durch unser Reden. Lass uns dies in Salz und Licht sozusagen praktisch werden lassen. Aber sind wir auch bereit zu leiden und zu lieben, bis die globale Gemeinde herausgerufen ist. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Jesus empfangen wir das Licht Gottes und spiegeln es wieder. Und angesichts der Entrückung wissen wir nicht, wie viel Zeit wir haben für dieses Leuchten. Unsere 30 Schüler, die Gott uns 2019 nach Envira schickte, sie haben in Wort und Tat ein bisschen gesehen, was es bedeutet, wenn Menschen Jesus nachfolgen. Und sie warten bis heute, dass das Programm weitergeht. Aber wir wissen es nicht. Aber ich möchte mit einem Zeugnis von Erimar schließen. Einer unserer Schüler. Auf die Frage, was ihm am ersten Semester im Rückblick am besten gefiel, antwortete er: Gut, dass das Licht die ganze Zeit brannte. Da hatte ich keine Angst mehr vor den Geistern. Ich will die Bibel lesen und mehr von Gott lernen. Möge die Herrlichkeit Gottes unter den Kulinern, aber auch uns leuchten, die Finsternis vertreiben. Stellen wir uns unter den Segen Gottes. Stehen wir dazu auf. Ich möchte noch diesen Segen gerne uns zurufen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, das ist so eine große Berufung, die du uns gibst, als deine Kinder Teil deiner Gemeinde zu sein und durch deinen Heiligen Geist auch deine Präsenz in dieser Welt darzustellen. Hilf uns dabei, dort, wo wir hingehen, in jedem Augenblick daran zu denken, dass, Herr, wir Licht sind und dass wir Hoffnung geben können, ja, durch die Kraft deines Geistes. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Amen.